Ich finde es spannend, sich mal zurück zu, sozusagen einen Schritt zurückzunehmen und take a step back, ich glaube, ist die englische. Also einfach innezuhalten und sich zu fragen, was ist eigentlich das wirklich Menschliche, was AI nicht ersetzen kann? Und genau das ist die Philosophie hinter unserem Produkt und hinter der Firma, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, wir haben 80 Jahre Erfahrung, was Persönlichkeit ausmacht. Lass uns dafür sorgen, dass Menschen besser miteinander umgehen, sich selber besser verstehen, aber auch als Manager daran wachsen, dass sie die Stärken ihrer Mitarbeitenden und was deren Schwächen vielleicht sind oder was denen mehr Energie kostet, besser kennenzulernen.
Hallo, herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Die spannendsten Deutschen in Amerika sind bei uns am Mikrofon. Hier ist Felix und ich freue mich, euch heute mitzunehmen in eine ganz besondere Geschichte. Unser Gast ist seit langem Teil der Wunderbar Together Community und er lebt mit seiner Familie in einer Stadt, die bei uns viel zu selten vorkommt. Die Hauptstadt der Vereinigten Staaten, Washington DC. Ich war selbst vor einigen Monaten zuletzt dort und war ein bisschen geschockt, muss ich zugeben, über die schwer bewaffneten Soldaten, die da auf den Straßen patrouillieren, über die Baustellen rund um das Weiße Haus. Da kriegt man überhaupt keinen Fuß mehr, auch nur in die Nähe dieses Gebäudes. Überall Staus, es wirkte sehr unwirtlich auf mich. Unser Gast lebt am Rande der Stadt, im Grünen, dort, wo viele Menschen, die für die Regierung arbeiten, leben. Was sie in den letzten Monaten erlebt haben, auch darum geht es heute. Und was es eigentlich heißt, wenn ein Land sich verändert und man nicht damit einverstanden ist. Wie ist das eigentlich? Was ist denn Amerika heute? Was ist Deutschland heute? Was passiert eigentlich mit Trumps Amerika und mit dem Deutschland der AfD? Darum geht es in unserem Podcast und natürlich auch darum, was unser Gast für eine große eigene Wette macht. Dazu gleich. Ich sage euch noch kurz einen Gruß von unseren Sponsoren. Sennheiser, seit über 80 Jahren der familiengeführte Pionier für professionellen Sound, lässt uns hier bei Wunderbar Together seit neuestem besser klingen. So wie auch die größten Konzertbühnen, die größten Tonstudios, die Konferenzräume dieser Welt und jetzt auch die Autos. Sennheiser ist seit neuestem Innovationspartner für immersives Audio auf der Straße. Und was gibt es Besseres als Podcasts bei langen Fahrten zu hören, oder? Darum geht es auch bei Miles & More. Wer lange Reisen macht, sollte sich umgucken nach der Miles & More World Elite Mastercard. US Residents können aktuell bis zu 70.000 Meilen als Welcome-Bonus einsammeln und sich über weitere Perks freuen, wie die Lufthansa Business Lounge Gutscheine oder ein jährliches Companion-Ticket. Schaut mal rein. Unter milesandmore.com/creditcards. Terms apply. Und jetzt zu unserem Gast Bijan Nashat, der gerade mit seinen Identitäten, mit seinem Leben, das ihn in viele Krisengebiete dieser Welt geführt hat, eine ganz eigene Wette eingeht. Er möchte mit künstlicher Intelligenz die Menschen stärken, die oft zuletzt bedacht werden von Technologie und von großen Unternehmen, nämlich die Menschen ganz vorne an der Front, die Krankenpfleger, die Fabrikarbeiter, die Baristas, die Menschen in Krisengebieten helfen. Auch darum geht es heute bei Wunderbar Together. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Bijan Nashat.
Vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Du bist ja sogar bei uns zu Hause, Bijan, obwohl du gar nicht hier lebst in der Gegend. Wo ist eigentlich dein Zuhause in Amerika?
In Washington, D.C.
Und wie kann man sich das vorstellen? Wer, lass unsere Zuhörenden dich ein bisschen besser kennenlernen.
Seit 21 sind wir, also meine Familie, meine Frau und meine Tochter und ich, wieder in Washington, D.C. Das dritte Mal, dass ich in den USA lebe. Und eine ganz spannende Reise hin und her. Und wir wohnen in Washington, D.C. in einer Nachbarschaft, die Chevy Chase heißt, an der Grenze zu Maryland, mit einer schönen Grundschule und einer sehr schönen Nachbarschaft.
Ich kenne mich in Washington, D.C. gar nicht so gut aus und mir ist auch aufgefallen, dass du einer der ersten Gäste von dort bist. Nimm uns mal mit, was heißt Chevy Chase? Das erinnert mich irgendwie gar nicht an Neighborhoods. Das klingt irgendwie eher nach Chevy Chase, Movies, Music?
Ja, ist ein Schauspieler.
Ein Schauspieler, wieso heißt nach dem eine Neighborhood?
Das ist eine gute Frage. Die kann ich jetzt gerade gar nicht beantworten, okay. Aber es gibt Chevy Chase in DC und es gibt Chevy Chase in Maryland. Und wir haben so einen kleinen Zipfel, der noch nach DC reinreicht. Und der ist sehr nah an einem großen Park. Und das ist eine sehr schöne Gegend.
Und ihr heißt dein Partner, deine Partnerin, die Amerikaner sind,
genau,
oder Deutsche?
Genau.
Nimm uns mal mit in deine Familie.
Meine Frau, die ich auch hier in Amerika kennengelernt habe, als ich meinen zweiten Aufenthalt hatte hier. Und wir haben uns beim an der Graduate School in Georgetown kennengelernt. Ihretwegen bin ich auch wieder zurückgekommen, das zweite Mal. Und unsere Tochter, die interessanterweise für Wunderbar Together in Berlin geboren, in London etwas größer geworden und dann zurück nach sozusagen...
Wow.
In ihr Heimatland, nach Pass jedenfalls.
Ihr seid ja auch eine wunderbar Together Family. Also das ist ja
insofern ja.
German-American Dream. Und was sprecht ihr zu Hause? Wie managt ihr die Languages?
Beides. Also ich spreche Deutsch mit meiner Tochter und Englisch mit meiner Frau.
Okay. Also dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, Chevy Chase, Washington D.C., ist das so grünes Suburban Life? Und ihr habt so ein Häuschen mit so einem Garten? Oder wohnt man da eher noch in Wohnungen? Wie sieht's da aus? Hat man so einen Basketballkorb vorm Haus?
Also die Nachbarn haben einen Basketballkorb an der Garage. Okay. Ich habe am Samstag ein Barbecue gemacht für mein Basketballteam. Am Tag vor dem Finale.
How
unserer Liga.
Of you.
Ja, ja. Und da waren noch einige Kinder dabei und die haben dann an der Garage mit dem Basketballkorb hinten in der Alley gespielt. Also so kleinere Häuser und kleinere Gärten und eine Alley hinten dran und
wow.
Sehr, sehr nett.
Ich bin so froh, dass du hier bist, aus ganz vielen Gründen. Erstens, gerade schon gesagt, wir haben nicht so viele Gäste aus Washington D.C. und müssen das unbedingt ändern. Ich würde also sehr gerne von dir noch erfahren, wie es da gerade so ist. Zweitens, weil du ein unglaublich spannendes Leben schon gelebt hast und sicher auch noch vor dir hast. Du bist jetzt gerade Startup-Gründer, hast aber vorher schon ganz viele andere Sachen gemacht und ich bin ganz gespannt, von deiner Reise rund um die Welt zu hören. Und drittens auch, weil du seit langem Fan bist und Hörer von Wunderbar Together und nicht nur das, sondern du schickst mir manchmal, und wir haben uns selber, glaube ich, nur einmal getroffen bisher, im Vorbeigehen dank unseres gemeinsamen Freundes Christian, Shoutout an nicht Christian. Du schickst mir manchmal einfach so WhatsApp out of the blue und Feedback zur aktuellen Episode und ich bin dir so dankbar dafür, weil wir senden ja, wenn man so einen Podcast macht, ist man ja immer so ein bisschen, man sendet so in irgend so ein Void, ja. Also man weiß immer nie so genau, wen erreicht das jetzt, wie kommt das an bei den Menschen und macht dann natürlich, was man gerne vielleicht selber hören würde oder was man selber gut findet, aber man macht es ja eigentlich für die zuhören. Und ich bin immer so dankbar, wenn sich jemand meldet und sagt, fand ich gut oder fand ich nicht so gut oder hat mich besonders berührt oder weiter begleitet irgendwie in meinen Tag. Und ich bin, glaube ich, eitel genug, um als allererstes dich jetzt zu fragen, wenn du mir gesagt hast, wie du dich selbst bezeichnen würdest, weil das ist ja auch wichtig für den Anfang des Podcasts, dich zu fragen, was dir gerade so, wenn du so an die letzten Folgen denkst, die du gehört hast, wie du den Podcast eigentlich so findest, was wir hier noch nie gemacht haben on the show. Wir machen das sonst immer so abseits. Also deswegen fange ich erstmal an mit, was ist denn die beste Art und Weise, dich vorzustellen unseren Hörern? Wer ist Bijan?
Jetzt bin ich Gründer, Startup-Gründer und jemand, der in ganz vielen verschiedenen Kulturen sich zu Hause fühlt, in West-Berlin damals geboren und aufgewachsen. Dadurch auch einen sehr starken Amerika-Bezug, weil ich im amerikanischen Sektor groß geworden bin, also mit den Panzern, die jedes Mal, jede Woche oder fast allen, jeden Tag in den Wald gefahren sind zum Üben.
Daran erinnerst du dich noch, du wirkst so jung auf mich. Da warst du aber sehr jung.
Da war ich sehr jung, aber du wächst auf mit den amerikanischen Panzern, die in den Wald zur Übung fahren. Und das war in West-Berlin immer klar, wenn die nicht da wären, dann sähe die Stadt anders aus.
Wo in West-Berlin warst du da zu
Hause? Steglitz-Zehlendorf.
Okay.
Ja, also im Südwesten.
Im Grünen.
Im Grünen und die sind halt in den Grunewald gefahren zum Üben. Und der andere Bezug zu Amerika kommt über meine persische Familie. Mein Vater ist aus dem Iran eingewandert nach Deutschland schon in den 60ern. Aber der Großteil der Familie ist, besonders nach der Revolution, geflüchtet und dann in die USA gezogen. Und ich hatte damit immer einen persischen Amerika-Bezug, weil wir die sehr oft besucht haben. Und für mich hatte dadurch Amerika immer einen Familienbezug. mehr als alles andere, weil die einfach hier überall verteilt leben und ich zu denen sehr starken Bezug habe.
Oh Mann, Bijan, das legt ja nochmal eine ganz andere Ebene auf den Podcast, weil dann bin ich natürlich interessiert, neugierig, jetzt vielleicht auch ein bisschen ängstlich zu fragen, aber wie geht es deiner iranischen Familie gerade?
Insgesamt gut. Ich hab keine Verwandten direkt im Iran mehr, bin natürlich in Kontakt mit Freunden, die auch zum Teil vor Ort sind. Ja, es ist eine schwierige Situation. Es ist eine schwierige Situation und auch Sachen, die man sich eigentlich noch vor einigen Jahren gar nicht vorstellen könnte, die jetzt einfach stattfinden.
Zum Beispiel?
Direkter Krieg zwischen Amerika und Iran und ja, die ganzen Krisen, die von einem Tag zum anderen zunehmen. Andererseits habe ich 10 Jahre lang im humanitären Bereich gearbeitet und habe mich damit täglich beschäftigt. Und jetzt merke ich, ich bin in so einer anderen Lebensphase jetzt als Gründer, wo ich in der Lage sein muss, mich damit nicht mehr täglich zu beschäftigen.
Ja, lass uns das kurz mal unpacken, weil du bist als jemand, der ein Global Citizen ist, der schon mehrmals in den USA gelebt hat, wie du am Anfang beschrieben hast, aber der diese zwei Kontinente sieht und verfolgt, natürlich hast du eine ganz spezielle Brille auch auf unseren Podcast. Hau mir mal ein bisschen Kritik um die Ohren. Also ich mache sowas normalerweise nicht, aber bei dir weiß ich, dass du gerne und oft zuhörst. Und ich bin natürlich total gespannt, dass du, wenn du mir mal sagen magst, was du vielleicht gut findest oder vielleicht auch Sachen, die wir ein bisschen besser oder anders machen könnten in deinen Ohren.
Ich bin wirklich, ich habe, glaube ich, wirklich fast jede Episode irgendwann mal gehört. Viel beim Wäschemachen oder beim Laufen. Ich find's toll und ich habe dir auch sehr viel positives Feedback geschickt immer. Für mich ist das Tolle, dass je länger ich im Ausland bin, ich merke, wie ich mich immer mehr mit Deutschland beschäftige. Also auch aus einer neuen Sicht dann. Und das andere Thema, was ich bei euch so toll vertreten finde, ist die Vielfalt der Deutschen in den USA. Ihr macht ja eigentlich damit auch ein neues Deutschlandbild möglich, weil verschiedene Folgen haben so viele Akzente und so viele Hintergründe und die Menschen haben so tolle Hintergründe und spiegeln eigentlich in Deutschland wieder, was ich auch kennengelernt habe und was ich glaube ich viel öfter gerne in der Öffentlichkeit sehen würde. Also eins der Vielfalt von Leuten, die nicht entweder hier sind oder da, sondern die sind und auf verschiedene Art und Weise. Und damit kann ich mich halt sehr gut identifizieren, dass man nicht in eine Schublade gesteckt wird, sondern dass man viele und auch mehrere hilfreiche Identitäten hat, aus denen man Kraft ziehen kann. Das finde ich einen tollen Aspekt. Ich finde die Geschichten toll. Ich glaube, was mich interessieren würde, ist, dass man dieses Hin und Her, was bedeutet Deutschland jetzt für dich und wie blickst du auf Deutschland, dass es in manchen Folgen mehr ist und in manchen weniger. Und ich merke das nur deswegen, weil ich mich sehr, sehr stark mit dem Deutschland von außen beschäftige und auch täglich im Kontakt mit Freunden bin und mit Familie in Deutschland. Und diese Unterschiede könnte man, glaube ich, ab und zu noch stärker beleuchten.
Kurzer Shoutout an unseren neuen Partner, der uns besser klingen lässt und uns besser hören lässt. Ich trage beim Aufnehmen von Wunderbar Together am liebsten den Sennheiser HD25. Das ist eine Art Design-Klassiker, den man sofort erkennt, wenn jemand auf dem Kopf hat. Und der, Achtung, ursprünglich entwickelt wurde für die Passagiere im Überschallflugzeug Concorde Ende der 80er. Die sind ursprünglich mit diesem Kopfhörer unterwegs gewesen, weil Überschallflugzeug extrem laut, die Triebwerke super röhrend. Und da haben die Menschen sich den HD25 auf den Kopf gesetzt. Von dort hat er dann die DJ-Bühnen, die DJ-Pulte der Welt erobert. Die Künstler, die gerne super Kopfhörer tragen, wenn sie live auflegen und immer mit leichtem Gepäck reisen müssen, die haben den HD25 dann weit in die Welt der Künstler und der Musik gebracht. Und von dort ist er dann weiter getravelt und ist heute ein absoluter Standard im Live-Broadcasting. Das ist das, was ich auf dem Kopf habe. Und das ist genau das, was Sennheiser ausmacht. Werkzeuge, die unter extremsten Bedingungen funktionieren, ob im Überschallflugzeug, auf dem Musikfestival oder eben im Busy-Alltag. Und genau das bringen sie jetzt auf die Straße. Diese kompromisslose Haltung aus 80 Jahren Profi-Sound, damit dein Auto absolut perfekt klingt. Wenn du im neuen Cupra oder Smart unterwegs bist, das ist kein normales Autoradio mehr, das du hörst. Das ist Sound, der dich komplett umhüllt. Immersiver Sound von Sennheiser.
Ich glaube, da sprichst du was an, was tatsächlich auch bei unseren Gästen ganz unterschiedlich ausgeprägt ist. Also manche, glaube ich, spüren das, was du beschreibst, diesen stärkere Interesse an Deutschland, je länger sie weg sind.
Ja.
Und bei anderen ist es, glaube ich, eher so, dass sie mehr versinken in ihrem Leben, was sie sich hier aufgebaut haben und aus welchen Gründen auch immer, private Gründe, berufliche Gründe, nicht mehr so diese Verbindung spüren, die dich da so neugierig macht. Und dann ist es auch oft gar nicht so leicht, mit denen darüber zu reden vielleicht, oder wir kommen vielleicht gar nicht zu dem Punkt. Aber du sagst ja eigentlich, es wäre gut, die trotzdem vielleicht ein bisschen mehr anzubohren.
Ich glaube schon, ich habe das in meiner eigenen Familie. Ich habe von meiner deutschen Familie einen Onkel, der ausgewandert ist, Anfang der 90er mit seiner texanischen Frau und der eigentlich nie mehr in Deutschland ist und in Texas lebt und sich eigentlich gar nicht mehr mit Deutschland beschäftigt. Mhm. Und ich finde es interessant, der hat sein Leben sich ausgesucht und lebt so in Texas ohne einen Bezug zu Deutschland. Der ist zur Beerdigung meiner Großmutter, seiner Mutter gekommen. So, das war das einzige Mal. Und für mich wäre das überhaupt keine Möglichkeit, weil, kannst du dir ja vorstellen, mit meinem Namen und Hintergrund habe ich, seitdem ich lebe, die Beschäftigung mit, wo komme ich her und wer bin ich? Und ich habe irgendwann entschieden, dass es dieses und ist und nicht oder. Und jedes Mal, wenn dich jemand, bist du jetzt das oder das? Das finde ich so spannend bei eurem Podcast, dass ihr diese Schubladen öffnet und die Vielfalt der Deutschen in Amerika zeigt. Mhm. Und davon würde ich gerne noch mehr.
Super cool. Ich glaube, du sprichst auch was an, was für so viele von uns gerade auch politisch gesehen ein Riesenthema ist, weil man als jemand, der von Deutschland aus oder fast egal aus welchem Land in den letzten Jahren nach Amerika gekommen ist, gar nicht so vielleicht wichtig fand erstmal, weil man ja hier vielerorts auch aufgenommen wird in Communities, ohne dass man gefragt wird, warum man jetzt hergekommen ist, woher man kommt, wer man eigentlich ist. Aber dass jetzt die Administration, die gerade an der Macht ist, plötzlich da wieder einen riesigen, wie so ein Spotlight drauf legt und sagt, manche von euch kommen nicht aus den richtigen Orten. Ganz viele von euch wollen wir nicht. Ihr seid die anderen, ihr seid die Falschen, ihr seid schuld daran, dass es der Majority schlecht geht und so weiter. Und das eigentlich, das bricht was so toll ist, ne? Also an der Gesellschaft hier.
Ich habe darüber länger nachgedacht, weil das natürlich 2017 sehr akut geworden ist mit dem Muslim Ban. Und ich wirklich, damals war ich in Berlin und habe meinen Vater angerufen, der, seitdem ich denken kann, ein absoluter Amerika-Verteidiger ist. Ja, also im Vergleich zu meiner deutschen Familie und besonders meinen deutschen Großeltern, das war immer so, wir sind zusammen in einem großen Haus aufgewachsen, das meiner Großmutter gehörte. Und es war so, wir wohnten unten und es war so pro Amerika. Und ja, und ich glaube, das ist auch eine Einwandererperspektive, weil Amerika einfach diese Idee hat, hier kannst du hinkommen und etwas erreichen und es macht nichts. Es ist egal, woher du kommst. Ja. Und oben im Haus war eher so, ja gut, die haben den Krieg gewonnen, ich übertreibe jetzt. Und eigentlich ist es nicht so viel Kultur und also diese typischen, auch so, würde ich sagen, typischen deutschen Vorurteile dieser Generation. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, übrigens in New York war das, 97, hat mein Vater mich bei so einem Familienbesuch mal zur Seite genommen und ich weiß auch nicht, warum er mich nur zur Seite genommen hat, wir waren mit meinen Geschwistern da. Und er sagt so, weißt du was, ich fühle mich nirgendwo so frei. Niemand fragt mich, wo ich herkomme. Niemand fragt mich, woher mein Name kommt. Und es war nach fast 50 Jahren in Deutschland. Als Erfolgreicher, der ist Arzt und ist wirklich erfolgreich in Berlin gewesen oder immer noch. Und ich habe das damals nicht so richtig verstanden. Was heißt das eigentlich, ist ja so ein bisschen dick aufgetragen jetzt und so. Und dann, je länger ich selber Arbeitserfahrung gemacht habe, auch in einer ganz anderen Zeit als er, desto mehr habe ich verstanden, was der Unterschied ist. Und den habe ich hier in Amerika erlebt selber und als ich wieder nach Deutschland gegangen bin und in Deutschland gearbeitet habe. Und das fand ich spannend. Also das war so dieses eine. Und deswegen habe ich ihn sofort 2017 angerufen, als dieser Muslim Ban kam, und habe so gesagt, naja, jetzt ist aber vorbei mit deinem Amerika. Und der war da schon in den 70ern und seine Antwort war, Trump is not America. Und das fand ich total beeindruckend. Mhm. Weil das ist ja das Einzige, was wirklich stimmt. Dass die Regierung nicht das Land repräsentiert.
Ja, auch nicht die, also die Mehrheit.
Die Menschen.
Ja. 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 Und natürlich auch nicht sein Amerika.
Genau, weil es eine Idee ist.
Ja.
Amerika nicht als Realität, sondern auch als Idee und das, wofür es steht und wo es eigentlich hin will. Mhm. Mit Umwegen.
Wow. Und was hast du dann gesagt?
Ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Ich musste erst mal drüber nachdenken. Nein, weil er gerade auch seine Schwester, die in Chicago ist, seine ältere Schwester besuchen wollte und eben nicht klar war, ob er überhaupt einreisen kann. Also es war sehr immediate, wie man sagt, konkret. Und hat dann ein paar Monate später alles geklappt, aber das ist schon ein Einschlag gewesen in die Idee von Amerika.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Christina, meine Partnerin, die du gerade kennengelernt hast, weil sie gerade netterweise unseren Kleinen hier mit rausgenommen hat in die frische Luft, damit wir in Ruhe podcasten können, musste zum Times Square abends an der Wahlnacht, in der Wahlnacht 2016, um von dort zu berichten, also Stimmungsberichte. Und am Times Square gibt's ja diese großen, riesig großen, häusergroßen Screens, auf denen dann, wenn Wahlen sind, wie so ein Thermometer, das blaue und das rote Thermometer, die steigen dann live live zu sehen oder live vom Fernsehen auch dahin projiziert. Und wir standen da also mit tausenden New Yorkern und Hillary Clinton war nur Luftlinie, ich weiß nicht.
Die Party war hier geplant.
Vielleicht eine Meile entfernt im Javits Center, dem großen Konferenzzentrum. Da war ja dann so eine Glasdecke, die sie dann durchbrechen wollte und all diese symbolischen Dinge waren da vorbereitet. Und wir sind alle in diese Nacht gestartet, wie vielleicht du auch, mit so einem Gefühl, naja, wird schon gut gehen. Und dann standen wir da und es wurde einfach nicht gut. Und es war Grabesstille auf dem Times Square, wo es nie ruhig ist. Es hat niemand ein Wort gesagt, als dann die erste Entscheidung fiel, als der erste Sender Trump zum Präsidenten gekürt hat. Und ich erzähle das alles nur, weil eine Sache an dem Abend, die mir einen Schauer runtergejagt hat und bis heute mir nachgeht, ist, es haben dann Menschen sich irgendwie umgeguckt und haben geguckt, was, mit wem kann ich jetzt reden? Und hinter mir stand auch ein Mann und der hat mich angeguckt und hat gesagt, my name is Mohammed. What am I going to do now? Und genau wie du am Telefon, ich hatte da keine Antwort. Also ich habe den nur angestarrt und wir haben uns irgendwie versucht, ja, vielleicht aneinander zu klammern an dem Moment. Und dann am nächsten Tag hat man ja hier auch die Menschen gesehen, die einfach weinend so zur Arbeit gegangen sind oder einfach im Café waren und versucht haben, andere zu finden, mit denen man sich irgendwie austauschen konnte über diesen Schock. Aber dieser Mann hat natürlich was ganz Großes in dem Moment irgendwie in so einen Satz gefasst, was du beschrieben hast, ne, dass da irgendwie so eine Welt eingeknickt ist oder und ich würde mich jetzt natürlich interessieren, was würdest du heute deinem Vater antworten oder was würdest du ihm antworten, weil du hast ja jetzt, du bist ja wieder hier seit vielen Jahren und erlebst jetzt Trump 2. Was würdest du sagen?
Ich glaube, ich würde die gleiche Antwort geben, dass Amerika viel größer ist als die Regierung und die andere Sache über die ich nachdenke, auch weil ich so lange humanitär gearbeitet habe, ist, das sind ja Krisen, die dir auch einen Ansporn geben sollten, dich auf die richtigen Dinge zu konzentrieren und Dinge, die du verändern kannst und die du ja antreiben kannst aus eigener Kraft und dich nicht da drin zu verlieren, Dinge zu versuchen zu ändern, die du sowieso nicht ändern kannst, die nicht in deiner eigenen Macht liegen. Und für mich, und weil du ja am Anfang auch zu Washington gefragt hast, das letzte Jahr war unglaublich intensiv, weil dieser Kahlschlag gegen die Regierung trifft ja die Eltern von den Freunden meiner Tochter in der Grundschule. Also du hast ja diese Gespräche am Morgen, dass sie ihren Job verloren haben und dass sie jetzt gerade suchen. Und das ist eine Gegend, wo fast alle irgendwie mit der Regierung, für die Regierung arbeiten. Und dann National Institute of Health und weißt du, viele Wissenschaftler, die ja, Randomized Control Trials gegen Krebs machen, so um Krankheiten zu forschen. Und das war sehr intensiv, weil man es nicht nur in der Zeitung liest, sondern weil es Schicksale sind von Leuten, die mit denen du morgens Gespräche hast und du mithörst, wie die versuchen, einen neuen Karriereweg einzuschlagen und nicht wissen, was passiert, weil dann kamen ja erst diese ganzen Gerichtsurteile und hin und her und keiner wusste, was eigentlich los ist. Und auf der anderen Seite, für mich, weil ja auch sehr viel in dem internationalen Entwicklungsbereich zusammengebrochen ist in Washington, an dem ich vorher gearbeitet habe, für mich war das so eine Entscheidung, ich fokussiere mich jetzt auf Dinge, an die ich wirklich glaube, die ich für richtig halte und die ich wirklich direkt beeinflussen kann. Und ich glaube, das würde ich meinem Vater immer noch so sagen und er würde mir wahrscheinlich zustimmen.
Betrifft das auch deine Partnerin?
Nein, weil sie zu dem Zeitpunkt schon aus der Regierung wieder raus war. Sie war im Weißen Haus und dadurch hatte sie eine politische Stelle und die wechseln ja immer, nachdem die Administration dann wechselt und sie war schon wieder im Consulting-Bereich. Und insofern hat sie das nicht so betroffen.
Und da ist sie auch betroffen.
Da ist sie nach wie vor.
Ja. Und was, wen berät sie in Washington?
Sie arbeitet zur Arbeitsmarktpolitik und also Workforce Development, sagt man hier. Sie hat ganz, ganz lange zum Thema Ausbildung, Weiterbildung, besonders in Bereichen, die auch zum Beispiel von AI betroffen sind oder von Green Tech. Also wie sorgt man dafür, dass Menschen in Arbeitsbereichen, die sich verändern müssen, das richtige Training, die richtigen Training und Weiterbildung bekommen? Und insofern war ihre Zeit in Deutschland gar nicht so schlecht, weil sie natürlich auch das deutsche Arbeitsmarktmodell und die Ausbildungssysteme kennengelernt hat ein bisschen. Und
Die Lehre. Apprenticeships sind ja hier wieder im Kommen auch. Ne?
Ja?
Ja, habe ich mir zumindest sagen lassen. Und das ist ja ein ganz altes Modell, was hier eigentlich nur wieder belebt wird. Und die Deutschen sind da mit dabei. Also die Handelskammern und so versuchen eben zu zeigen, es gibt auch noch was anderes als College. Aber es hört sich so an, als wäre deine Partnerin im Bereich, der jetzt nicht so massiv betroffen ist von Doge, von dem Lack of Funding in Science.
Nicht so massiv. Und da hat man immer noch Private Sector, die natürlich auch ein Interesse daran haben. Und man hat die State und Local.
Okay.
Und das ist ja das, genauso wie in Deutschland, was man nicht vergessen darf. Der Föderalismus ist nicht unbedingt immer betroffen von der Zentralregierung. Mhm. Das heißt, die Staaten können auch ihre eigenen machen. Es auch weiter sehr viel Innovation in dem Bereich von Kalifornien bis Midwest.
Aber das bringt mich natürlich zurück zu euren Freunden, weil ihr lebt ja auch in einem Teil der Welt, der sehr teuer ist. Und da, ich schätze mal, wenn man dann seinen Job verliert, dann ist da auch das Eis dünn. Also was ist denn mit den Menschen passiert um euch rum? Sind die jetzt weg? Haben die was gefunden? Sind die irgendwie, kriegen die irgendwie eine Art von Überbrückungsgeldern noch von? Also was ist denn da? Kannst du vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
Ja,
dass man mal versteht, was mit diesen ganzen tausenden Menschen eigentlich passiert ist.
Ich kann es jetzt nicht für alle beurteilen. Ich glaube, dass, also die ich wirklich näher kenne, haben jetzt entweder im Privatsektor was gefunden oder die Kürzungen wurden wieder zurückgenommen, entweder durch Gerichtsurteile. Das hat sich leider für einige, besonders im Entwicklungsbereich, also die im internationalen Entwicklungsbereich, weil da ja die 50 Milliarden fast gekürzt wurden von, also von USAID.
USAID.
Mhm. Und davon hängen ja auch alle NGOs ab, die in Washington sind. Also in dem Bereich kenne ich eher viele Leute, die sich umgucken mussten und jetzt entweder versucht haben, im nationalen Bereich zu arbeiten und nicht mehr international oder immer noch in der Schwebe sind. Und das ist, wie du sagst, ne, das ist nicht einfach, weil Amerika und besonders an der Ostküste und in DC und New York ist das Leben teuer und das wird, glaube ich, noch Auswirkungen haben. Ich glaube, der richtige Schock ist noch nicht so richtig da, weil viele Leute noch in der Überbrückung sind oder haben noch den, haben noch Verträge, die auslaufen oder dann eben, wie sagt man das, sozusagen werden noch weiter bezahlt, bis sie, bis es dann
so ausläuft. Packages.
Packages, genau.
Okay, okay. Also die Schule deiner Tochter ist jetzt nicht plötzlich irgendwie halb leer?
Nein, nein, geworden. Auf keinen Fall.
Okay. Also, interessant.
Es sind jetzt auch nicht nur 100% Leute, die für die Regierung arbeiten, sind auch viele Anwälte und zum Teil auch internationale Leute, die entweder über die Botschaften da sind, aber also DC ist ein bunter Mix.
Ja, und wir kommen gleich, weil du hast jetzt mehrfach über Entwicklungsarbeit gesprochen, zu dir und deinem spannenden Leben, aber ich wollte noch diese Klammer zu DC zumachen, weil wir waren jetzt vor ein paar Wochen, sind wir sozusagen durch DC gefahren auf Weg nach Florida, wo Christina die Artemis-Rakete gecovert hat, den Start und Land, den Start der Mondmission. Und wir haben einen Roadtrip draus gemacht, weil an den Flughäfen waren Riesenschlangen, die Flüge waren wahnsinnig teuer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir waren so lange nicht mehr im Land unterwegs. Wir fahren jetzt nach Florida und das führt einen ja von New York aus durch Washington DC. Und als wir in Washington DC waren, waren wir auch im Zentrum. Wir wollten den Kindern mal das Weiße Haus zeigen. Das ging schon mal nicht, weil die Baustelle oder die Baustellen um das Weiße Haus ein Ausmaß angenommen haben, das ich mir so hätte gar nicht vorstellen können. Also wir kamen gar nicht so ran, dass wir irgendwie hätten sagen können, jetzt ohne Ticket, früher konnte man irgendwie relativ gut ohne Ticket auch mal ran an den Zaun oder deinen Kindern oder den Freunden zeigen, guck mal, da hinten ist es und ein Foto davon machen. Das war uns gar nicht mehr möglich. Also das war so das erste Eindruck, wow, man kommt gar nicht ran. Und der zweite waren eben diese bewaffneten Khaki-Uniformen, kleine National Gruppen Guard. Von National Guard-Soldaten, die dann auch vor unserem Hotel abends an Straßen, wo Leute einfach irgendwie ein Bier getrunken haben oder einfach einkaufen waren, patrouilliert sind, scheinbar sinnlos durch die Gegend liefen, wie so Männchen in so einem Computerspiel in so einer fiktiven Stadt, kam mir das irgendwie vor, wie so Sim City oder Truman Show, wo du immer das Gefühl hast, was machen die da eigentlich? Und ich habe mich dann natürlich schon gefragt, wie das sein muss, wenn man da lebt und das sozusagen jetzt mitmacht und ja auch das vorher kennt, wo die Stadt, glaube ich, einen anderen Vibe hatte und vielleicht sich auch fragt, ja, was bedeutet das eigentlich für mich, für meine Familie und wie erkläre ich irgendwie meinen Kindern, wenn die dauernd bewaffnete Soldaten auf der Straße sehen? Also wie machst du das?
Das ist eine gute Frage. Das erste Mal, als ich National Guard wirklich selber gesehen habe, weil ich jetzt auch nicht so oft downtown bin, weil ich auch remote arbeite und viel unterwegs bin, auch international eher als jetzt in Downtown Washington DC rumzulaufen, aber das war schon komisch. Ich habe dir erzählt, ich bin eigentlich mit sehr viel Armee und so aufgewachsen in West-Berlin, aber das war sehr komisch und besonders weil ich damals 2008 genau bei der Inauguration und dem ganzen, als Obama gewonnen hat und dieses ganze, das Land hat eine historische Wende gemacht, dabei war und dann sukzessive zu sehen, wie es sich eigentlich in eine andere Richtung entwickelt, arbeitet in mir. Ich glaube, wie ich es meiner Tochter erklären würde, gut, die spricht selber darüber mit ihren Freundinnen in der Schule und dadurch, dass einige Eltern oder sehr viele Eltern ihre Jobs verloren haben, braucht die mich gar nicht, um ihre Meinung zu bilden, sondern die bilden sich die Mädchen in der Schule selber. Und ich glaube, was ich versuche, ihr zu erklären, ist, dass Regierungen nicht verantwortlich sind immer oder Regierungen sind nicht immer repräsentativ für das, was die Menschen wirklich denken und möchten. Und ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich ja in vielen Ländern gearbeitet habe, in denen ganz andere Regierungen an der Macht sind und ich trotzdem überall Menschen kennengelernt habe und dass ich ihr diesen Unterschied klar mache, auch jedes Mal, wenn sie so Russland fragt oder jedes Mal, wenn sie so irgendwas wie China fragt oder anderen Ländern, dass man diesen Unterschied immer, immer wieder klar macht, dass die Regierung nicht die Gesellschaft und die Menschen darstellen, jedenfalls nicht komplett.
Weil das Bild, das auch wir da so mitgenommen haben, ne, war, du fährst in New York los, weil an den Flughäfen, wenn du fliegen willst, waren in den Wochen 5, 6, 7, 8 Stunden Wartezeit angesagt. Die Flugpreise waren auf so einer Achterbahnfahrt, also man wusste überhaupt nicht so ungefähr, was als nächstes kommt. Und in der Hauptstadt patrouillieren Soldaten, es ist eigentlich, das ist das, was man, wo man, also das ist der Aufbau eines Stereotyps, den man früher gerne so einem, sozusagen so einem dritte Weltland, so einer Bananenrepublik, ja, um mal den Ausdruck zu verwenden, angehängt hätte. Und das fand ich schon interesting, weil ich dann so dachte, wow, that's America too. Also das ist auch gerade unsere Bananenrepublik, in der wir leben, wo du gar nicht so weißt, wo du dran bist und was im nächsten Moment passiert. Und ohne diese Stereotype jetzt zu weit aufmachen zu wollen, weil es ist ja Quatsch und es stimmt ja auch nicht, wie du sagst, in diesem riesigen Land, denn sehr viele Leute interessieren sich herzlich wenig dafür, was gerade in Washington oder in anderen großen Städten los ist. Aber es führt vielleicht ganz gut in das, was du schon so einen großen Teil von deinem Leben gemacht hast. Nämlich du warst in vielen Ecken der Welt, wo Dinge nicht rundlaufen, um es mal harmlos auszudrücken. Und du hast sehr lange in dieser Welt der Non-Governmental Organizations verbracht, wo man versucht, mit Spenden, mit gestiftetem Geld Dinge besser zu machen. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Ich habe von dieser Welt relativ wenig Ahnung, aber sie ist ja auch eine Welt, die dich hierher geführt hat. Mhm. Vielleicht magst du uns ja mal mitnehmen auf deine Reise. Also wie bist du in diese Welt gelangt und in welche Ecken der Welt, sozusagen, in welchen Ecken der Welt hast du vielleicht auch das meiste über dich gelernt? Und wo kam dann Amerika da rein in die Geschichte?
Ich glaube, vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil
der Sinn der Frage.
Das kommt ja irgendwo her und ich bin aufgewachsen, wie gesagt, in den 80ern in Berlin und meine Mutter war schon immer aktiv und so als Aktivistin, jedenfalls im Rahmen ihrer Möglichkeiten, hat sie in der Amnesty-Gruppe gearbeitet und ich bin aufgewachsen, habe diese Amnesty-Hefte gelesen und die waren wirklich nicht unbedingt, also da ging es um die Gefangenen, politischen Gefangenen und es gibt so eine Erinnerung, die ich habe, das war Ende der 80er, Anfang der 90er. Diese Amnesty-Gruppen hatten sich ja immer eingesetzt für politische Gefangene, besonders im Ostblock oder in China, in Ländern. Und die haben dann immer Briefe geschrieben an die Gefangenen und wussten aber nicht, ob die ankommen. Und diese lokale Gruppe meiner Mutter hatte sich einen politischen Gefangenen in Armenien ausgesucht, dem sie dann geschrieben haben. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass irgendwann saß ein älterer Mann bei uns im Wohnzimmer und ihre ganzen Amnesty lokalen Gruppenfreunde saßen drumherum und es gab Musik und es war wie bei uns öfter, das war halt viel los und das, du hast halt gemerkt, das war was ganz Besonderes. Und dann habe ich erfahren, dass das genau dieser politische Gefangene war, der wirklich auch die ganzen Briefe bekommen hat und irgendwann ausreisen dürfte. Ich habe das dann mal alles recherchiert, weil das mich dann super interessiert hat und ich habe sie auch dazu noch ein bisschen befragt. Und das ist jetzt so eine Erinnerung, die so, man macht halt Dinge, um anderen Leuten zu helfen, was so drin war von meinen Eltern. Und mein Vater hat neben dem Arztbesuch immer nebenbei versucht, sich humanitär einzusetzen, ist auch ein paar Mal in Iran gereist, da gab es Erdbeben und in andere Länder und hat versucht, sich einzusetzen. Und zwar immer so dieses, man macht was für andere Leute, um zu helfen. Mhm. Und ich glaube, damit bin ich schon aufgewachsen, weil sonst, das kommt ja irgendwo her. Mhm. Und
der Beruf deiner Mutter war?
Die war Lehrerin.
Die war Lehrerin, okay. Ja. Das heißt, die hat es dann sozusagen
das war auch ihre, genau.
In ihrer freien Zeit?
In ihrer freien Zeit gemacht, ja.
Wow, okay. Und hast du Geschwister, oder?
Ich bin mit drei anderen Geschwistern aufgewachsen und habe noch zwei Halbgeschwister und wir sind eine
große Familie. Haushalt.
Ja. Wir treffen uns auch bald, weil mein Bruder wird 40 Ende des Monats und dann gehe ich nach Berlin und es gibt eine große Geschwisterversammlung.
Wow, super cool. Ja. Und der Haushalt, in dem du aufgewachsen bist, das ist ja auch ein iranisch-deutscher Haushalt sozusagen, genau. in den 80ern und der hatte die iranische Gastfreundschaft und den deutschen Wohnort oder wie
ja,
kann man sich
ich,
das vorstellen in den Zusammentreffen der Kulturen bei euch?
Ich hatte ja, das ist so dieses Haus oben und unten, das war so sehr, sehr preußisch oben und sehr persisch unten. Also so du konntest durch die Treppe nach oben gehen und das ist auch eine tolle Kindheitserinnerung. Ich will das auch nicht so dieses oder das eine oder das andere, sondern
und
es ist und meine Großmutter hat mir Schach beigebracht und die hat mir Grimms Märchen vorgelesen und die hat jeden Nachmittag, wenn sie, konnte ich nach oben gehen und dann, sie liebte Kuchen und sie hat über Goethe und alles und das war so ein bisschen deutsche Hochkultur und unten war Kommen und Gehen und auch das, was ich immer noch toll finde, dass einfach du hast eine offene Tür und du musst nicht immer anmelden über einen Kalender, sondern Leute können einfach vorbeikommen und wird gelacht und es ist laut und das war so ein Kontrast, der mir immer noch.
Ich habe mal eine ganz tolle Kolumne gelesen im Spiegel. Es war ein deutscher Autor, ein arabischer Autor und die haben sich immer zusammengeschrieben und der arabische Autor hat mal gesagt, der Unterschied zwischen ihm und dem deutschen Haushalt ist, dass im deutschen Haushalt steht man früh auf und sagt, was machen wir heute? Und bei ihm im arabischen Haushalt stehen die Kinder morgens auf und fragen, wer kommt
heute? Wer kommt heute? Ja, klar. Ja, und ich finde es toll. Und ich finde auch die Mischung toll. Also das Schöne ist ja, dass man sich irgendwann die besten Sachen bewahren kann. Mhm. Und dann sich überlegen kann, welche Seiten möchte ich eigentlich nicht so stark mitnehmen.
Aber was deine Eltern offenbar vereint hat, neben euch als Kindern und Familie, war dieses, es gibt einen anderen Lebenszweck außerhalb von Arbeit und der Stadt. Es gibt Helfen. Und das nicht nur auf die direkte Umgebung bezogen, was ja viele Menschen auch tun in Deutschland, Vereinen oder anderen Gruppen, sondern wirklich, also international helfen.
Ja, das war immer ein Aspekt und ich kann mich auch daran erinnern, das war in den 80ern gab es ja den ersten Golfkrieg, also den Krieg zwischen Iran und Irak. Und da sind Hunderttausende auch durch Giftgas und richtig schlimme Erste Weltkriegfront, so wie jetzt in der Ukraine, gestorben auf beiden Seiten. Und die Sachen waren immer präsent. Also das war, du konntest dich halt nicht nur mit West-Berlin beschäftigen, so wie viele damals, das war ja eine Insel irgendwo, sondern das war präsent überall in den Gesprächen und dadurch, dass Leute Verwandte hatten im Iran und sogar mein Vater hat auch irakische Freunde und die waren auch betroffen davon. Und ich glaube, dass der Horizont war immer auf diese, da passieren draußen Dinge, die nicht gut sind und man hat irgendwo auch eine Verantwortung dazu. Ja. Und am Anfang, um zu deiner Frage zurückzukommen, habe ich mich sehr für Organisationen interessiert. Ich habe Zivildienst gemacht im Krankenhaus und hatte überhaupt keine Lust drauf. Also 99, dann Überlegung, gehst du zur Bundeswehr? Und dann die Freunde von mir, die zur Bundeswehr gegangen sind, haben gesagt, eigentlich machen wir kurz Grundausbildung, dann wird gesoffen. Und darauf hatte ich halt keine Lust. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und das war eine der absolut besten Erfahrungen. Also als arroganter Abiturient, komm, jetzt muss ich hier mit Krankenschwestern jeden Tag arbeiten. Und ich glaube, ich habe am meisten überhaupt über Organisationen gelernt während dieses Jahres, weil du Leute siehst, die sterben. Und du siehst Leute, die Alkoholiker sind und trotzdem arbeiten. Und du siehst halt Leben und Tod und Operationen und Verbrennungen und alles. Und du bist ganz unten in der Hierarchie, was ich finde eine sehr, sehr gute Erfahrung ist, wenn du Organisationen verstehen willst und was auch sehr viel damit zu tun hat, mit dem, was ich jetzt mache, dass ich mich sehr dafür interessiere, wie geht es den Menschen, die am nächsten dran sind, anderen zu helfen oder anderen sozusagen serving others, ob es jetzt im Privatsektor ist oder im humanitären Bereich. Und das habe ich immer so mitgenommen als Interesse, wie funktionieren eigentlich Organisationen? Warum? Eigentlich sind doch Organisationen wie Krankenhäuser dazu da, um Leute gesund zu machen. Aber wenn du es dann kennenlernst von innen, dann gibt es alle möglichen anderen Anreize, die dafür sorgen, dass die Leute eigentlich nicht unbedingt gesund werden und dass die Leute, die da arbeiten, sogar krank werden. Und das hat mich immer mehr interessiert und klar, ich hatte immer das internationale Interesse, mein Traum war immer irgendwann Diplomat zu werden oder zur UN zu gehen. Und dann habe ich in den USA meine Freundin und dann später Frau kennengelernt, auch beim Studium und bin sozusagen ihretwegen, sie hatte dann schon einen Job in der Regierung und ich bin, okay, dann muss ich halt nach Washington. Und dann war ich ja 5 Jahre bei der Weltbank und habe auch im Entwicklungsbereich gearbeitet, auf einem eher theoretischen Level zum Thema Wirkung und wie misst man das und wie findet man eigentlich raus, ob es funktioniert. Und kam dann an diesen Punkt, da hat gerade der arabische Frühling angefangen. Und ich habe sind ja schöne Offices. Ich weiß nicht, ob du mal bei der Weltbank oder im IMF warst. Und zudem,
ich wüsste noch nicht mal, wie man die Weltbank eigentlich beschreibt, weil es, der Name klingt irgendwie super, Weltbank. Aber was machen die denn eigentlich den ganzen Tag?
Die arbeiten mit Regierungen in Entwicklungsländern und in Middle-Income-Countries und geben entweder direktes Geld, geben Policy-Advice, also beraten Länder, oder geben Kredite mit Konditionen, dass die Länder in den verschiedenen Bereichen sich selber verändern.
Und das Geld haben sie woher?
Von Regierungen, der zum großen Teil der OECD, also die größten Geber sind die USA, aber jetzt auch immer mehr, und die europäischen Länder, aber immer mehr auch China und Indien, die sozusagen Geld in diese Organisation reingeben, aber dann natürlich auch die Anteile haben, genauso wie bei einer Firma, und mitreden können über das, was umgesetzt wird. So. Also,
und Shiny Offices.
Shiny Offices. Und ja, und eigentlich, wenn du so an so einem Punkt in der Karriere bist, wo du sagst, da wollte ich immer hin. So, jetzt bin ich da, wo ich immer hin wollte.
Am Hebel. Irgendwie ja auch.
Ja, also
so klingt es zumindest.
Und es ist ja auch es ist eine unglaublich faszinierende Organisation, weil die Leute, die da sind, sind so, so gut. Du bist eigentlich, also ich war immer der Unqualifizierteste eigentlich im Raum, weil die alle PhDs haben von den Top-Universitäten aus den USA, und du sitzt in Diskussionen und gehst eigentlich aus jeder Diskussion raus, ich habe was gelernt, weil die Leute haben so viel Erfahrung und haben das alles studiert und so weiter. Und auf der anderen Seite merkst du dann so, und vielleicht geht es auch zurück zu dem, was ich als Kind mitgenommen habe, ja, aber was mache ich hier eigentlich, während der arabische Frühling losgeht und während dieses ganze Chaos in Syrien anfängt? Und so ich sitze in diesem air-conditioned Office und gucke halt an, was in Kairo und in Tunesien und in Syrien anfängt. Denke mir so, will ich wirklich irgendwann meinen, da hatte ich noch keine Kinder, aber will ich wirklich irgendwann meinen Kindern erzählen, dass ich weiterhin steuerfreies Gehalt mit richtig schönem Büro hatte und das die nächsten 20 Jahre gemacht habe? Und die Antwort war halt, auf keinen Fall. Und meine Frau zu dem Zeitpunkt hatte auch schon ein paar Jahre im Weißen Haus gearbeitet und hat auch gesagt, ja, okay, jetzt mein Leben lang DC und Regierung ist vielleicht auch nicht das Richtige. Und dann haben wir so einen kleinen Pakt gemacht, der erste von uns, der den nächsten Job findet, das machen wir.
Wow.
Und ja, und ich habe ganz viele Gespräche geführt. Ich habe ganz viel wieder auch nebenbei gemacht in Berlin und habe meine Kontakte aufgebaut und habe allen Leuten erzählt, ich suche irgendwie was Neues. Und dann habe ich den Job bei Save the Children gefunden. Und es war mein erster, es war 2012, 2013 war mein erster Manager-Job dann. Die haben gesagt, ah, der hat bei der Weltbank, ich hatte keine großen Teams geleitet damals. Und die haben mir so ein bisschen Vorschusslorbeeren auch gegeben. Und dann
Save
the Children, genau, also als NGO.
Auch und, kurz bitte beschreiben für alle, die da.
Ja, es ist faszinierend.
Sich noch nicht auskennen,
ne? Du kannst mich ja dann unterbrechen, aber das ist so eine spannende Geschichte. Gegründet von einer englischen Lehrerin während des Ersten Weltkriegs, die sich auf die Straße gestellt hat, und ich habe dann in dem Führungsteam international 100 Jahre später gearbeitet, am Trafalgar Square in London. Das war wirklich unglaublich. Die hat sich am Trafalgar Square auf die Straße gestellt und dafür demonstriert, dass die Blockade gegen deutsche und österreichische und russische Kinder aufgehoben wird, weil Kinder können niemals Feinde sein. Und die war die Begründerin, dass Kinder Rechte haben. Also die hat die erste Kinderrechtskonvention, die dann UNICEF begründet hat und alles Mögliche. Das war die Frau, die das dann in Genf später in die Wege geleitet hat. Und du musst ja überlegen, da war mein Großvater 3 Jahre alt. Und da stand die in London und hat für die Kinder der Feinde demonstriert, was ihr nicht Freunde eingebracht hat. Die wurde sogar kurz verhaftet dafür. Ja. Weil Ende des 1919, ja, das Ende des Ersten Weltkrieges, das Letzte, was die Engländer hören wollten, ist, lass mal was für deutsche Kinder machen. Und diese Idee finde ich immer noch toll, dass Kinder einfach nie Feinde sein können und dass Kinder Rechte haben. Ich habe sehr viel auch gelernt über, was bedeutet es eigentlich, mit Kindern zu arbeiten und wie geht man mit denen um auf Grundlage dieser Kinderrechtskonvention. Also das ist der Ursprung der Organisation. Und das hat sich dann irgendwann als Föderation in ganz, ganz viele Länder auf der Welt weiterentwickelt und setzt Projekte um, also wirbt Geld ein von Regierungen, Privatpersonen und von Unternehmen.
Okay.
Und setzt Projekte um die 2 Milliarden Dollar pro Jahr insgesamt aus der ganzen Welt. Das ist schon eine der größten NGOs. Und da habe ich in Deutschland angefangen. Das war damals noch etwas kleiner, weil es neuer war, aber hatte diesen tollen historischen Bezug, weil die 100-Jahr-Jubiläum der Gründung kam immer näher. Und der andere Grund, weswegen das dann einer der herausforderndsten Jobs war, war nicht nur, weil es mein erster Management-Job war, sondern weil dann die Flüchtlingskrise kam. Und hunderttausende syrische Kinder auf einmal in Deutschland in Unterkünften saßen und wir von Anfang an angefangen haben, für die Kinderschutzräume aufzubauen und politische Arbeit zu machen. Und es war ein sehr schwerer Teil meiner Karriere, weil du immer mehr festgestellt hast, wie wir die Mehrheit verlieren. Also wie ne, mit den Anschlägen in 2016, immer stärkere AfD. Und du merktest, wir kämpfen jeden Tag für diese Kinder und ihren Rechte und irgendwie verlieren wir die Mehrheit der Diskussion. Also es ist immer noch ein Wunderpunkt. So wie konnte das eigentlich passieren? Und was hätte man anders machen können? Aber das war eine sehr intensive und spannende Zeit in Berlin, 5 Jahre. Und dann bin ich ins Senior Leadership Team, also in die ins Führungsteam der Gesamtorganisation, also dieser globalen Organisation gewechselt, um die Programm- und Wirkungsabteilung zusammenzubringen und aufzubauen, weil es noch eine Föderation war. Und da war ich fast 4 Jahre und es war ein unglaublich toller Job, aber der fiel eben auch in die Pandemie. Eigentlich die größte Krise für Kinder weltweit in Jahrhunderten oder seit dem letzten Jahrhundert. Und das war in London dann und da, das war auch sehr intensiv. Aber spannende Erfahrung und eine tolle Organisation.
Die größte Krise für Kinder diesem Jahrhundert oder in den letzten 100 Jahren, sagst du?
Ja, weil von einem Tag auf den anderen nicht nur Kinder, also gut, es sind nicht so viele Kinder gestorben wie Erwachsene durch Covid, aber es waren ja alle abgeschnitten von allem. Und wir mussten dann herausfinden, wie kriegen wir jetzt die Bücher dahin? Wie kriegen wir Lehrer? Wie können wir Lehrer weiter bezahlen? Wie können wir überhaupt in die Flüchtlingslager oder in die ganzen Umgebungen, in weit entfernten Umgebungen, wie können wir Kinder versorgen, wenn du mit Covid eigentlich keinen Zugang mehr hast, wenn die Supply Chains, die Lieferketten zusammenbrechen, wenn die Geber langsam sagen, oh sorry, wir müssen auch den Gürtel enger schnallen, weil wir müssen uns hier um unsere eigenen Krankenhäuser kümmern. Und das war eine riesengroße Herausforderung. Und gleichzeitig warst du ja auch im Lockdown und deine Kollegen hatten auch ihre Kinder zu Hause und müssten trotzdem den ganzen Tag.
Du warst ja auch schon Vater.
Ja, yeah, genau. Und wir saßen in London. Und trotzdem war das, deshalb vergleicht das immer mit den Freunden und ich will jetzt keinem zu nahe treten, die immer sagen, ja, ich habe dann irgendwie in Italien mir ein Airbnb gemietet.
In Florida.
Ja, oder in Florida. Ja. Und für uns war das die größte Krise überhaupt. Weil ja unsere Kollegen, also Tausende, 25.000 Leute betroffen waren, gleichzeitig wie Milliarden Kinder. Und ja, also es war eine intensive Zeit.
Hast du das, wie würdest du heute im Rückblick sagen, seid ihr rausgekommen aus dieser Zeit?
Viel besser, als ich gedacht hätte. Aber ich hab darüber auch sehr viel geschrieben und reflektiert. Wie gehst du als Führungsperson in solchen Krisen mit dir selbst, deinem Team und mit der Organisation um? Und ich glaube immer noch, dass Krisen der Lackmustest für alle diese 3 Dinge sind. Also wie stark bist du als Führungsperson auch zu deinen Werten zu stehen und die Sachen umzusetzen, die du für richtig hältst? Wie gut bist du da drin, dich um Teams und Organisationen zu kümmern, dass die weiterhin funktionieren? Und wie gut bist du da drin, die richtigen Dinge zu entscheiden in einer Krisensituation? Ich glaube, das ist eine ganz tolle, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Das ist, glaube ich, ein schönes deutsches Sprichwort. Nein, es wurde, ja. Ich glaube, wir haben, oder ich spreche jetzt mal von mir, ich glaube, wir haben zu spät reagiert. Unsere Kollegen in Asien haben wochenlang gesagt, das Ding kommt richtig, richtig groß. weil es da schon da war. Und wir dachten immer so, ja, das, ich rede jetzt über wenige Wochen, aber ich glaube, man hätte schon früher mehr Dinge machen können, weil du ja genauso wie in Krisensituationen, du kannst ja Pre-Positioning heißt es, du kannst ja ganz viele Sachen schon sofort in die Gegenden bringen. Du kannst dann, so, wenn du sofort anfängst, dir darüber Gedanken zu machen. Aber es ist auch nicht ganz einfach, weil Organisationen sind ja nicht unbedingt so aufgebaut wie eine Feuerwehr, sondern die sind groß, komplex, die haben Entscheidungsstrukturen, die haben Boards. Ja. Das dauert halt alles seine Zeit. Aber es hat mich auch wieder an diese Sache erinnert, wie kümmern wir uns eigentlich um die Leute, die sich vor Ort für Kinder einsetzen. Mhm. Und das wurde dann dieser zentrale Punkt, der mich auch jetzt zu dem Startup gebracht hat.
Genau, das würde ich auch total gerne noch von dir hören. Ich habe da halt natürlich geguckt, wie heißt das Startup, was ist eure Selbstbeschreibung? Und ihr seid ja noch neu. Ich glaube, du bist auch gerade in New York, weil du mit einem Investor oder Investorin dich triffst. Das ist ja alles wahnsinnig spannend.
Alles neu, ja.
Nimm uns mal bitte da kurz mit. Du sammelst gerade Geld ein. Für was und von wem?
Also alle Startups versuchen Geld einzusammeln. Wir haben gerade, Gott sei Dank, die zweite Runde jetzt fertig mit Angel-Investoren.
Bedeutet?
Dass man macht ja Finanzierungsrunden immer und man sucht sich dann die richtigen, hoffentlich, Investoren, die im Gegenzug eine, sozusagen, das heißt Safe Note, also die kriegen einen Anteil ein Papier, das sich dann umwandelt in Anteile an der Firma. Und dann geht es immer darum, wie hoch wird die Firma jetzt gerade bewertet, wie viel wollen sie investieren und was bedeutet das, wenn die Firma dann die nächste Runde mit Investoren macht, weil es das konvertiert dann in Anteile. Mhm. Ich mache das nicht so oft auf Deutsch.
Alles gut. Ich bis jetzt bin ich mitgekommen.
Okay, also die Firma ist ungefähr ein bisschen länger als zwei Jahre alt und ich habe mit einem Kollegen aus dem Führungsteam von Save the Children, mit dem ich sehr lange und sehr gut zusammengearbeitet habe, mit dem habe ich gegründet. Und der war seine ganze Karriere im Privatsektor, im HR-Bereich. Und wir haben damals bei Save the Children schon sehr viele Kräfteentwicklungsmethoden angewendet. Das ist so ein langes deutsches Wort.
Führungskräfteentwicklungsmethoden, also, ja, so ein schönes Wort. Das bedeutet, ihr habt Menschen trainiert.
Wir haben Talentmanagement sehr, sehr anders als sonst umgesetzt, nämlich mit dem Fokus auf die Leute, die lokale Talente sind. Und das ist was mich fasziniert. Wir haben, wenn du jetzt über die Straße gehst oder in irgendein Geschäft gehst, in ganz vielen Geschäften, da fangen Leute ihre Karrieren an. Also wenn du jetzt an Walmart denkst oder an große Retailer, aber auch an Krankenschwestern und überall wo, und das heißt Frontline Workers, also Leute, die wirklich vor Ort mit Menschen arbeiten. Ganz viele dieser Menschen oder dieser Mitarbeitenden kriegen nicht die Möglichkeit aufzusteigen. Weil sehr viele Organisationen investieren mehr in die oberste Führungsschicht, besonders was Führungskräfteentwicklung betrifft, und weniger in die Leute, die wirklich am nächsten dran sind.
Okay, also ein Frontline-Worker ist jemand, der bei, weiß ich nicht, Walmart an der Kasse arbeitet. Ein Frontline-Worker ist jemand, der
eine Krankenschwester
im Krankenhaus einen Patienten pflegt. Ein Frontline-Worker ist, gib mir noch ein Beispiel.
Du kannst auch die Definition Deskless Workers. Also das sind meistens Arbeiter, die nicht am Computer sitzen und hier auch White Collar genannt, die eben in höheren Gegenden des Arbeitsmarktes.
Also eine Maschine bedienen vielleicht.
Genau, eine Maschine bedienen in der Fabrik. Okay. Und Leute, die wirklich vor Ort an Mitmenschen oder mit Dingen arbeiten.
Generell wahrscheinlich, also ich kenne es nur aus dieser Remote-Work-Diskussion.
Genau, Office, welche Leute können eigentlich nicht
Remote-Work machen? Die keine Lobby haben, weil sie gar nicht darüber entscheiden können. Die müssen einfach ans Band.
Und Fast-Food zum Beispiel, ein Riesenbereich. Ne? Wir arbeiten jetzt schon seit über einem Jahr mit einer Fortune 500 Firma, die Kaffee verkauft.
Und da sind die Frontline-Worker die Menschen, die Kaffeebohnen
pflücken? Ja, die Baristas. Die Baristas in den Stores.
Okay.
Genau. Und das hat mich von Anfang an fasziniert, weil es auch es gibt einmal diesen Bezug zum Krankenhaus, weil ich es da eben sehr, sehr gut kennengelernt habe vor 25 Jahren. Und dann den Bezug zum humanitären Bereich, wo ich die in den Flüchtlingslagern jeden Monat getroffen habe. das sind die Leute, die sich wirklich vor Ort kümmern. Und wir müssen, die haben so viel Potenzial, aber das wird natürlich im Hauptquartier nicht gesehen. Mhm. Weil die eigentlich immer der Hintergedanke sind, so, wir müssen hier Geld reinholen und dann machen wir irgendwie Projekte. Mhm. Ich übertreibe jetzt, aber die Organisationen sind nicht so aufgebaut, dass sie eigentlich den Leuten ermöglichen, ihren Job richtig gut zu machen und sich um die Leute zu kümmern und in der Organisation weiterzukommen.
Verstehe. Das heißt, dein Startup richtet sich an mich, wenn ich Barista bin oder Krankenschwester oder am Band stehe oder.
Und wir haben so viel dieser Methoden erfolgreich umgesetzt und Talentmanagement und wie können wir die Leute aus Somalia, Kenia in unsere Führungsrollen über die Zeit, ne, von jetzt mit dem Projektmitarbeiter in einem Flüchtlingslager, wie kannst du irgendwann Länderdirektor werden? Wie kannst du vielleicht irgendwann auch in das Hauptquartier und eine Führungsrolle einnehmen? Was sind die Führungsqualitäten, die du brauchst und was ist auch die kulturelle Erfahrung? Dann kannst du die im Sommer mal, wenn andere Leute im Urlaub sind, die Europäer im Urlaub sind, dann lass sie doch mal deren Rolle machen. Also, dass du so einen Job-Swap, heißt das ja, machst und denen einfach mal die Möglichkeit gibst, lern mal was anderes kennen, so wie die ganzen Austauschprogramme, weil das musst du ja selber erfahren. Wie sieht das aus?
Klingt eigentlich für mich wie so ein No-Brainer, also was es schon längst geben sollte. Aber es ist nicht so.
Naja, es gibt halt in Organisationen überall sehr viel Druck. Und das Erste, woran du denkst, ist, holen wir genug Geld rein? Und wie setzen wir die Projekte um, sodass die funktionieren? Und die anderen Sachen sind eben nice to have. Und unsere Philosophie ist, jetzt mit Generative AI kannst du so viel von dem, was nur ich in meinen CEO- oder Führungsrollen bekommen habe, nämlich das ganze Coaching, die ganzen Persönlichkeitstests, die dann ausgewertet sind, wie helfen die mir, besser zu werden als Manager? Die Sachen haben wir jetzt mithilfe von Gen AI sozusagen skaliert. Das heißt, wir machen Persönlichkeitstests für die Leute, die im Frontline-Bereich arbeiten. Okay. Das ist auch für die das erste Mal, dass die überhaupt...
Macht den Test eine AI oder ein Mensch?
Nee, die machen Menschen. Okay. Also das ist ein Standard. Das ist einer der Big Five Personality Tests, einer der weit verbreitetsten, am meisten erforschten Persönlichkeitstests.
Und dann kann man schon mal filtern, sozusagen, gibt es da eine Möglichkeit für diese Person irgendwie in dem Unternehmen weiterzukommen?
Gute Frage. Du möchtest ja nicht auf der Grundlage von Persönlichkeit jetzt Entscheidungen treffen, sondern unsere Philosophie ist, wir möchten, dass die Leute sich einfach besser selber kennenlernen, ihre Stärken selber kennenlernen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe es gibt 5 Persönlichkeitsmerkmale in diesem Test. Ich habe eine sehr hohe Neugier. So, ich interessiere mich für neue Sachen. Für mich ist es aber schwieriger, jedes einzelne Projekt bis zum Punkt zu Ende immer durchzuführen. Das weiß ich halt ganz genau. Und ich wusste das schon immer, aber als ich dann mehr und mehr Persönlichkeitstests gemacht habe, ich muss mir im Team jemanden suchen, der diese Stärken mitbringt, der einfach dadurch nicht so viel Energie verliert wie ich. Ich habe eine höhere Konfliktvermeidung als andere Leute. Mein Co-Founder freut sich auf den nächsten Konflikt, ich nicht. So, wenn wir in Verhandlungen, harte Verhandlungen reingehen, spielen wir das genau aus, weil wir wissen, was unsere jeweiligen Stärken, was raubt uns Energie und was gibt mir Kraft. Und das, eigentlich kriegst du das immer so als PDF, ne? Und das ist ein Milliardensektor, der einfach nur Persönlichkeitstests verkauft. Aber die werden nie innerhalb der Arbeit angewendet, weil die sitzen ja irgendwo bei dir auf dem Ordner, wenn du die überhaupt dann anguckst. Und dadurch verdienen die sich dumm und dämlich, dass sie dann Workshops anbieten, wie kann ich einem Team helfen, sich besser zu verstehen. Und mit Gen AI kannst du diese Dinge programmieren, indem du sagst, wenn ich weiß, was deine Stärken sind, was dir Energie gibt, ich weiß aber auch, was deinem Team Energie gibt, dann kannst du, den Algorithmus haben wir gebaut, wie soll ich eigentlich mit meinem Team am besten zusammenarbeiten, dass wir unsere Stärken besser einsetzen. So, das ist so der Ursprung von den Sachen, die wir jahrelang manuell gemacht haben. Aber jetzt können wir es auf eine App packen und sagen, hier, 5 Minuten Test und dann ist unsere AI trainiert, eurem Team zu helfen, eure Ziele besser zu erreichen und ein besseres Team zu werden.
Ja, würde ich sofort gerne ausprobieren.
Kannst du gerne machen.
Kann ich das machen? Auf? Wo?
Ja, wir sind im App Store sind wir nicht, weil wir B2B sind, heißt das. Also wir arbeiten mit großen Unternehmen, weil wir uns eben auf Frontline-Worker fokussiert haben und der Buyer, wenn du so willst, muss das Unternehmen sein. Und es ist spannend, weil du hast diese Ursprungsidee, du willst dich für die Leute vor Ort einsetzen, aber du musst ja auch die Unternehmen überzeugen, dass es sinnvoll ist, in die zu investieren, wenn sie bis jetzt immer nur in Führungskräfte investiert haben. Und darüber haben wir sehr viel gelernt. Ich finde übrigens, Produktentwicklung ist eine der spannendsten Sachen, mit denen ich nie wieder aufhören werde. Du musst ja Buyer und User zusammenbringen.
Also der Chef muss es gut finden, aber
der Chef muss sagen, so, und wie findet der Chef das gut? Indem du darstellst und nachweist, dass dadurch der Laden besser wird und die mehr Geld verdienen. So ist es nun mal. Ja. Und wenn du diese beiden Buyer und User zusammenbringst in einem Produkt, dann hast du eigentlich den Sweet Spot. Weil dann kannst du sagen, hier, gleichzeitig laden wir alles hoch und trainieren das Modell auf alles, was ihr im Unternehmen an Informationen habt. Und du kannst dir vorstellen, bei großen Unternehmen sind es tausende von Dokumenten.
Ja, Wahnsinn.
Und die sind kompliziert bis zum Umfallen. Und die sind ja, wir arbeiten sehr viel in Asien. Die sind halt auch auf Chinesisch, Kantonesisch, Vietnamesisch, Thailändisch. Und das muss dann eben alles die AI in lokaler Sprache umsetzen können für einen Frontline-Worker, dass die innerhalb von Sekunden wissen, ah, wir haben diese Ziele, dieses Quartal. Hier sind die Stärken meines Teams. Wie soll ich mit denen diese Woche die Morgenansprache am besten machen, damit wir diese Ziele besser erreichen?
Mit welcher AI-Plattform arbeitet ihr denn?
Das ist eine Verbindung. Wir wollen das eigentlich unabhängig von bestimmten LLMs aufbauen und haben es auch so gemacht, weil du hast einmal, willst du nicht gefangen sein von einer bestimmten, weil
ja, sind ja auch alle Usage nach wie vor amerikanisch.
Genau, sind amerikanisch.
Ja.
Die sind auch zum großen Teil auf englische Sprache trainiert. Das heißt, okay, es ist ein bisschen schwierig dann, wenn es auf andere Sprachen, musst du sehr viel dran prompten.
Ja.
Und wir wollen unabhängig von den LLMs sein oder zumindest die auswechseln können, weil du dann auch nicht, wenn jetzt einer sagt, komm, wir machen jetzt mal Token Usage ist dreimal so teuer auf einmal, dann fällt natürlich auch dein Businessmodell zusammen. Also im AI-Bereich gibt es sehr viele Risiken,
wo,
die du...
Wo seid ihr jetzt gerade noch? Bei welcher?
Viel mit Claude, aber wir probieren verschiedene Dinge aus. Das ist ein riesengroßer Bereich von AI, Observability und Evaluation. Also, dass du guckst, wie sind eigentlich die Resultate, wenn du verschiedene Modelle benutzt, sind die genauso akkurat und leisten die genauso viel und genauso schnell. Das ist ein Riesenteil, den man lösen muss.
Also ich habe nur ein kleines Beispiel. Ich habe neulich einen Lebenslauf von jemandem bekommen und habe den dann verschiedenen AI-Modellen gegeben und habe gesagt, verbesser diesen Lebenslauf. Und das fand ich total irre. Also
ja,
die haben erstmal komplett unterschiedliche Ergebnisse produziert und ich fand die auch wirklich unterschiedlich gut. Aber ich habe mich natürlich gefragt, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich für alle Menschen, die sich mit Lebensläufen beschäftigen und mit solchen Dingen. Weil erstens werden Lebensläufe jetzt immer mehr von AI geschrieben, werden aber auch immer mehr von AI gelesen und offensichtlich ja mit sehr unterschiedlichen, sagen wir mal, Blickrichtungen. Ja, also das spielt ja sicher dann bei euch auch mit rein, weil wenn ihr so viele Leute gleichzeitig eure App usen, müsst ihr ja immer mehr automatisieren, um da hinterherzukommen, nehme ich an, oder?
Ja, und das ist eigentlich nicht die Herausforderung. Ich finde eigentlich spannend und eine Verknüpfung zu einem vorherigen Thema. Wenn so viele Dinge herausgefordert sind durch AI und du hast ja das Buch zu Hype geschrieben. Also wenn du einen Tag auf LinkedIn bist, dann wirst du eigentlich verrückt, weil jeder sagt, entweder die Welt ist vorbei und niemand wird mehr Jobs haben oder genau das Gegenteil.
Die meisten Posts sind aber von AI geschrieben
ja, genau,
und inzwischen komplett langweilig.
Ich glaube, AI fängt auch schon an, sich zu kritisieren, aber es wird immer langweiliger. Aha. Genauso wie in der Krise über die politischen Sachen, die wir gesprochen haben. Ich finde es spannend, sich mal einen Schritt zurückzunehmen und take a step back, ich glaube, ist die englische. Also einfach innezuhalten und sich zu fragen, was ist eigentlich das wirklich Menschliche, was AI nicht ersetzen kann? Und genau das ist die Philosophie hinter unserem Produkt und hinter der Firma, dass wir sagen, wir haben hier die Möglichkeit, wir haben 80 Jahre Erfahrung, was Persönlichkeit ausmacht. Lass uns dafür sorgen, dass Menschen besser miteinander umgehen, sich selber besser verstehen, aber auch als Manager daran wachsen, dass sie die Stärken ihrer Mitarbeitenden und was deren Schwächen vielleicht sind oder was denen mehr Energie kostet, besser kennenzulernen. Also unser Ansatz ist so ein bisschen counter. Wir wollen keine Jobs ersetzen, sondern wir wollen eigentlich, wir laufen mit 5% die ganze Zeit durchs Leben von unserer Selbstwahrnehmung, aus dem, was uns eigentlich stärken und schwächen und die Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist so ein bisschen der Ansatz. Und ich finde es ganz spannend, jetzt mal diese AI-Krise oder Herausforderung zu nehmen und zu sagen, können wir das nicht anders angucken und sagen, wir kümmern uns um die Dinge, die uns menschlicher machen. Und ich meine es jetzt nicht als großes Wort, sondern die uns einfach uns selber besser kennenlernen lassen und mit anderen Leuten besser umzugehen. Das wäre der Wunsch, ja, dass wir das über die Firma auch
weiß. Also was ich von dir wirklich gelernt habe in dem Podcast, ist diese eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge zu haben, die gerade passieren. Und das finde ich schon super beeindruckend und super inspirierend, weil du auf mich wie jemand wirkst, der einfach, wenn was passiert, was mit dem du nicht einverstanden bist, dann suchst du darin eine Herausforderung, daraus was zu machen, was du gut findest. Und ich frage mich natürlich auch, wie du das gerade siehst, wenn du auf Deutschland guckst, wo ja deine große Familie lebt. Lebt ihr immer noch in dem Haus eigentlich teilweise?
Nein, nicht mehr.
Nicht
nee.
Mehr?
Nee, und meine Geschwister sind auch verteilt, Deutschland okay. und Europa. Aber okay. Berlin ist so der Mittelpunkt, ja.
Weil jetzt gerade, also ich hatte gerade wieder Besuch und dann kommen die hierher aus Deutschland, die Leute, und sagen, ja, ich habe meinen Freunden halt erzählt, dass ich in New York fahre, und dann kommt sofort, wie kannst du da gerade hinfahren? Und ich hatte jetzt gerade mehrere solche Gespräche und ich habe mir dann überlegt, ja, was ist denn, wenn in Deutschland die AfD an die Regierung kommt? Würde ich dann als in Amerika lebender Deutscher sagen, oh nee, da fahre ich jetzt nicht mehr hin? Und das habe ich jetzt gerade zum ersten Mal jemanden sozusagen zurückgeworfen, ne? Um mal zu gucken, was passiert jetzt, wenn ich das jemandem erzähle, der gerade aus Deutschland hierher kommt. Und es war echt interessant, weil die wurden sehr stutzig und irgendwie unsicher und haben gesagt, naja, also erstens mal, das passiert ja, wird bei uns eh nicht so passieren. Und zweitens, das kann man ja nicht vergleichen und so. Aber ich finde, man kann das sehr gut vergleichen. Und ich frage mich natürlich auch im Blick auf deine Family, und diesen Satz, den dein Vater zu dir gesagt hat, als ihr hier zusammen wart, als ihr klein wart, der so viel über Deutschland auch erzählt, mit Dingen, mit denen dein Vater konfrontiert war, als er dort Fuß gefasst hat, und sich ein Leben aufgebaut hat. Wie deine Family und wie du auch du von hier das so anguckst, was da gerade passiert. Wie geht's dir damit und wie verknüpfst du das vielleicht auch mit deiner Zukunft? Du sprichst Deutsch mit deiner Tochter, deine Frau ist Amerikanerin, da gibt's ja dann auch die Entscheidung, irgendwann, wenn die Eltern älter werden oder die Familie insgesamt, geht man näher zu den einen, zu den anderen. Also große Frage jetzt zum Schluss, aber vielleicht so reflektiert, wie du bist, machst du dir sicher viel Gedanken darüber.
Ist eine sehr gute Frage. Ich habe wirklich in den letzten Jahren auch mit meinen Freunden eine Änderung, eine Wandlung festgestellt, dass also seit dem Ukraine-Krieg auch besonders und natürlich der AfD, dass es eine ganz andere Haltung gibt. So erstens unter den Leuten mit Migrationshintergrund und als dieses ganze Remigrationsthema nochmal kam, ja, vielleicht ist das nicht die Heimat für immer und wir sollten uns überlegen, wo man hingeht. Und das habe ich ja auch bei den jüdischen Menschen, mit denen du gesprochen hast, und auch die eigenen Freunde, die ich habe, auch höre ich öfter. Mhm. Und es beängstigt einen natürlich. Mhm. Und andererseits habe ich doch einen anderen Blick auf Deutschland, einfach auf Grundlage der Zahlen. Deutschland, das steht nicht so im Mittelpunkt unserer Diskussion, aber Deutschland ist das Land mit dem höchsten Migrationshintergrund in der OECD. Bis zu 40% der 18-Jährigen oder bis 25-Jährigen haben jetzt einen Hintergrund aus einem anderen Land. Und ich glaube nicht, dass man das einfach so wegdenken oder wegthematisieren kann. Das ist ein anderes Land als das meiner Großmutter. Und auch ein anderes Land als das, in dem ich in den 80ern aufgewachsen bin. Und es ist viel vielfältiger und spannender mit dem, was es werden kann, wenn man die richtigen Schritte einleitet. Also es ist so ein Und. Es ist eine Riesenherausforderung. Ich würde mir darüber Gedanken machen, was das bedeuten kann für mich. Ich glaube nicht, dass ich würde immer nach Deutschland gehen. Und so habe ich das ja auch in Amerika gemacht, ganz bewusst. Und so habe ich das ich bin ja auch im Irak, Somalia und in Myanmar in Gefangenenlagern unterwegs gewesen. Und ich finde, die Regierung sollte nie bestimmen, ob du mit Menschen im Kontakt bist und wo du lebst, wenn du es irgendwie einrichten kannst. Weil daraus entsteht das, was wir brauchen, nämlich der Kontakt zwischen Menschen, die unterschiedlich sind.
Ja, trotzdem denke ich mir, es ist was anderes, wenn man in Somalia oder in Myanmar Menschen besucht und danach wieder in seinen First World Shiny Office zurückkam. Ja. Oder wenn das sozusagen um das Shiny Office herum plötzlich Lager gibt.
Ja, andererseits, wenn die AfD wirklich an die Macht kommt, wäre es ein Grund mehr, nach Deutschland zurückzugehen. Einfach aus Prinzip.
Um zu helfen.
Ja, weil
aus Prinzip.
Das ganze Thema eures Podcasts dreht sich ja auch um Heimat. Mhm. Was bedeutet Heimat eigentlich? Und ich würde diese andere Heimat nie verlieren wollen.
Mhm.
Und ich glaube, dafür lohnt es sich doch, sich einzusetzen.
Zurück zum Anfang von unserem Podcast. Am Tag nach der ersten Trump-Wahl haben wir gute Freunde von uns hier getroffen. Und die sind Amerikaner und die haben uns begrüßt mit Don't go. We need you more than ever now. Und vielleicht ist es dann ja auch so. Vielleicht brauchten Deutschland, in dem mehr AfDs, Bijan more than ever.
Es braucht alle.
Ich bin dir so dankbar, dass du heute zu Besuch bist, weil ich seit, wie gesagt, langer Zeit mich immer wieder freue, von dir zu hören. Du ein Zuhörender bist und ein unglaublich toller Gesprächspartner. Und ich würde am liebsten gleich noch mehr Podcasts mit dir aufnehmen. Das meine ich wirklich so. Weil es so viel in deiner Arbeit gibt und in deinem Leben, was zu dem passt, was wir tun, aber auch so spannend ist, zu erfahren. Und ich hoffe, du kommst mal wieder vorbei.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Für vielleicht auch für ein Basketball-Game. Mal schauen. Für heute bleibt mir nichts, als das Mikro nochmal abzugeben, was wir ja immer machen, was du ja weißt. Am Ende, vielleicht gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt, wo du sagst, das, mit dem bin ich heute hierher gekommen, das würde ich gerne noch loswerden. Oder vielleicht hast du auch einen anderen Gedanken, der noch entstanden ist während unseres Gesprächs, der dir noch auf dem Herzen liegt, oder ein Schlusswort, wer weiß.
Ich habe mich riesig gefreut, als ihr vor einigen Monaten angefangen habt, die Leute auch in Person zusammenzubringen. Und ich glaube, in der jetzigen Zeit würde ich mir wünschen, dass es davon noch mehr gibt. Ich glaube, dazu wären auch viele Leute bereit. Ich merke immer mehr, wie sehr wir uns alle dafür interessieren, uns persönlich zu treffen. Und vielleicht kann man das einrichten, weil ihr habt ja so tolle Leute hier im Podcast schon gehabt und da sind wichtige Stimmen, die eigentlich in Deutschland noch mehr gehört werden sollten.
Mhm.
Vielleicht kann man das stärker noch.
Also auch nach Deutschland bringen. Dinner in Deutschland.
Ja?
Und du bist dabei.
Bin ich dabei.
Cool. Danke, Bijan.
Danke dir. Ich freue mich.